Wir haben dem Musikstück, dem Lied gerade gehört, das steht in unserem Gesangbuch. Ich will mal die erste Strophe lesen. Dort heißt es: Seht hin, er ist allein im Garten. Er fürchtet sich in dieser Nacht, weil Qual und Sterben auf ihn warten und keiner seiner Freunde wacht. Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt, wie schwer das ist. Wenn über uns Ängste kommen, dann sei uns nah, Herr Jesus Christ. Zum Gesangbuch die Nummer 95, Jesus allein im Garten. Ein Lied, was zum Evangelium für diesen Gottesdienst passt. Und ich will uns aus dem Matthäusevangelium lesen, Kapitel 26, ab Vers 36. Da kam Jesus mit den Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und er sprach zu ihnen: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Er ließ sie, ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Liebe Gemeinde, es gibt so Erinnerungen an die Kindheit, die mir ganz real sind. Vielleicht hast du, habt ihr das auch. Und die mit Angst zu tun haben. Und oft war dieses Gefühl der Angst mit einem Ort der Dunkelheit verbunden. Dort, wo man eben nicht gerne hingehen will. Ich denke besonders bei uns an den Keller, der im Haus war. Bei uns gibt es und gab es direkt neben der Haustür so einen kleinen Treppenabsatz, den ging man hinunter und dann stand man direkt vor der Kellertür. Hat man die aufgemacht, blickte man sprichwörtlich Richtung Dunkelheit, in die Dunkelheit hinunter. Es gab einen Lichtschalter an der Seite, wenn man den anmacht, wurde es ein bisschen hell, aber eher weniger hell, als es dunkel blieb. Und selbst dann, wenn das Licht an war, blieb dieser Ort unheimlich. Unten angekommen gab es dann einige Vorratskammern und den Kohlenkeller. Es war und es blieb ein ungemütlicher Ort. Dort wollte ich ungern länger bleiben, als es nötig war. Und damit verbunden war natürlich auch immer die Hoffnung, hoffentlich geht das Licht nicht aus, weil dann war es wirklich dunkel. Ich will mit euch heute an einen ebenso dunklen Ort, auch einen Ort der Angst, hinuntersteigen. Wir gehen in so eine Dunkelheit hinein. Es ist gerade gelesen, Jesus, der mit seinen Jüngern in einen Garten geht, und Jesus will das, was er häufig tut, auch hier beten, mit seinem Vater sprechen. Die 11, die noch übrig sind, sind bei ihm. Judas ist schon woanders. Und zum Gebet nimmt er seine 3 engsten Freunde mit. Die 3, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren, die ganz oben waren, die die großen Sachen erlebt haben, die dabei waren, als Jesus Tote auferweckt hat. Und die 3 nimmt er auf Hörweite mit hinein in den Garten. Uns ist dieser Garten bekannt mit dem Namen Gethsemane. Übersetzt heißt das Ölkelter. Das ist der Ort, an dem die reifen Trauben in einer Grube mit den Füßen zertreten werden. Sie werden so richtig zusammengepresst, bis der letzte Tropfen aus ihnen herausfließt. Vielleicht nicht umsonst, dass das der Ort ist, Gethsemane, Ölkelter, wo Jesus dunkelste Erfahrungen in seinem Leben macht. Erfahrung der Angst. Das heißt, Jesus fing an zu trauern und zu zagen. Und er sprach zu den Jüngern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Trauer, Angst, das ist das, was Jesus in dem Moment verspürt. Er geht in eine unvorstellbare Dunkelheit hinein. Und erklärt seinen Jüngern, das ist so schlimm, diese Dunkelheit, das reicht für seine Seele bis an den Tod hin. Also es ist Todesangst. Das ist die Überschrift für die nächsten Stunden in diesem Garten. Dreimal wird Jesus Gebetszeiten abhalten. Und jede ungefähr von einer Stunde. Das war so eine übliche Gebetszeit. Deswegen kommt auch Jesus zurück und sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Eine Stunde Gebet. Und das Einzige, was er von seinen Jüngern bittet, ist, steht mir bei, bleibt jetzt wach. Jesus ist an der Stelle ganz Mensch. Das ist wie wir. Wenn wir Kummer haben, wenn wir traurig sind, suchen wir Mitgefühl, Leute, die uns unterstützen. Und wie wir, sagt Jesus, drückt er seine Trauer aus und es können ihn nur wenige hören. Das macht man nicht so in der Öffentlichkeit. Und wie wir wünscht er sich in Not und in Dunkelheit, dass er nicht allein ist, dass er Freunde bei sich hat, die ihn unterstützen, wie auch immer. Er bittet um Gebet. Jesus, ganz Mensch, ganz so, erkennt das, was wir in Dunkelheit auch erleben, ob als kleines Kind im Keller oder in so einer persönlichen Notzeit. Aber die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, warum ist Jesus in solch einer Verfassung? Was macht ihm solche Angst in Gethsemane? Was ist der Grund? Warum ist er so erschrocken? Ein Hinweis sind die beiden Sätze, die Jesus betet und die seine drei Jünger, weil sie in Hörweite sind, wahrscheinlich gehört haben. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was macht Angst? Es geht hier um den Kelch, den Jesus zu trinken hat. Ich muss einen Kelch austrinken. Da steht kein Kelch im Garten. Jesus ist da allein. Es ist ein Hinweis, es ist eine Metapher, ein Bild für etwas. Der Kelch in der Bibel steht für den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes über das Böse im Menschen oder in der Welt. Dieser Kelch ist sozusagen vergiftet. Das, was da drin ist, ist nicht, was man gerne trinkt, so wie hier beim Abendmahl den Wein trinken und sagt, das ist was Süßes drin, das trinke ich gerne. Der vergiftete Kelch, im Altertum war das sogar eine Hinrichtungsmethode. So wie Sokrates den vergifteten Becher trank und dann dadurch gestorben ist. Im Alten Testament, wenn man das von vorn bis hinten durchgeht, kommt dieser Kelch des Zorns ganz oft vor. Ich will mal zwei Beispiele, die genügen sollen, vorlesen. Jeremia spricht davon, Jeremia 25, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker. Also Gottes Zorn soll über alle Völker kommen. Und Jesaja 51, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Zorns. Der himmlische Vater und das Böse, die passen nicht zusammen. Das ist wie Licht und Finsternis. Das geht nicht zusammen. Und Gottes Zorn kommt über die Menschheit. Und darum geht es jetzt hier. Jesus soll diesen Zorneskelch austrinken. Aber warum hat er die Angst? Warum ist es für ihn so schlimm? Weil Jesus weiß doch längst, dass er mal sterben wird. Er hat viele Predigten darüber gehalten, muss sterben und wieder auferstehen. Er musste manchmal seine Jünger sogar hinweisen, sagen, das muss so sein, ich muss diesen Weg gehen. Er weiß es doch schon so lange. Warum jetzt diese dunkle Stunde? Und ich denke, das liegt daran, es ist immer etwas anderes und vielleicht können wir diese Erfahrung. Wenn ich jetzt von dem dunklen Keller, von dieser Kindheitserfahrung spreche, kann ich relativ entspannt davon reden. Ich stelle mir die Tür vor, wie ich davor stehe, die Tür aufmache und dann in den Keller hinuntergehe. Aber es ist doch was völlig anderes, wenn ich am Abend, wenn ich in der Nacht vor dieser Tür stehe und sie öffne. Das ist eine ganz andere Situation. Dann wird die Angst real, greifbar. Und Jesus wird hier in die finstere Nacht geführt. Alles Böse der Welt, der Zorn Gottes, der steht ihm plötzlich vor Augen. Es ist, als ob diese Tür vor ihm jetzt geöffnet wird. Und er fragt, Vater, gibt es keinen anderen Weg, als dass ich diesen Kelch jetzt trinken muss? Es gibt ihn nicht. Und Jesus kniet vor dem Vater und betet und ist verlassen. Er wird die ganze Dunkelheit der Welt auf sich nehmen müssen. Jeden Hass, jede Sünde des Menschen, jede Lüge, jeden Mord, jede Habgier, jede wirkliche Trennung von Gott. Auch deine und meine im Geheimen getane Schuld, deinen eigenen Abgrund. Alles ist in dieser Dunkelheit drin. Nach dieser ersten Gebetszeit geht Jesus zurück. Und die eine Bitte, die er hatte, war, bleibt munter, schlaft nicht ein und die Jünger schlafen. Ob das ein natürlicher Schlaf war, weil es abends war und den ganzen Tag nie ausgeruht hatten und die eingeschlafen sind, oder ob die Jünger was von dieser Anfechtung mitbekommen haben und eingeschlafen sind, das bleibt offen. Aber selbst in dieser Stunde lassen Jesus die engsten Freunde allein. Er kriegt nicht mal Beifall und Applaus für sein Vorhaben. Geht wieder ins Gebet, eine zweite Gebetsstunde, der Kampf wird härter, aber es geht um die Erfüllung des väterlichen Willens. Die Jünger und eigentlich die ganze Welt, auch wir damit drin, sind eingeschlafen. Und Jesus steht die Dunkelheit wieder vor Augen. Ein Prediger aus dem 17. Jahrhundert, Jonathan Edwards, hat es mal so ausgedrückt. Christus sollte in einen furchtbaren Zornesofen geworfen werden. Und es war nicht angemessen, dass er sich mit verbundenen Augen hineinwarf. Dass er nicht wusste, wie furchtbar der Ofen war. Deshalb führte Gott ihn herbei und stellte ihn an den Eingang des Ofens, damit er hineinschauen und stehen und die heftigen und tobenden Flammen sehen konnte, damit er sehen konnte, wohin er ging und damit er freiwillig hineingehen und es für die Sünder ertragen konnte, weil er wusste, was es war. Jesus steht am Abgrund, die Tür ist offen und er nimmt diesen Weg freiwillig auf sich. Er sieht's, da geht's hin, deswegen tue ich's. Und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er kommt zurück zum dritten Mal und immer wieder das Gleiche. Die Jünger sind eingeschlafen. Was kannst du, was kann ich für mein Leben daraus mitnehmen? Von dieser Gebetsstunde, von diesem Kampf, von dieser Dunkelheit, die Jesus erlebt hat. Ich finde, das Erste hat natürlich mit Gebet zu tun. In Gethsemane betet Jesus ganz ehrlich. Er spricht keine frommen Floskeln aus. Es ist oft so, wenn wir in Notsituationen kommen, es wird ganz ehrlich. Er schüttet sein ganzes Herz aus vor Gott, obwohl er in die Dunkelheit sieht, obwohl er nichts spürt. Gebet braucht Zeit, gerade in schwierigen Situationen. Also mir geht es oft so, wenn ich viel zu tun habe, wenn es schwierig ist, dann bete ich eher weniger. Dreimal betet Jesus eine Stunde. Warum? Warum betet er? Weil es einfach Zeit braucht für uns Menschen, zum Willen des Vaters Ja zu sagen. Es ist ja nicht immer so, dass wir gern das tun wollen, was Gott von uns will, was wir vielleicht wissen und sagen, ja, das wäre der Weg. Aber es braucht diese Zeit im Gebet, auch dieses Ringen. Deswegen sagt auch Jesus im Vater unser, dein Wille geschehe. Das sollen wir lernen und einüben. Es braucht Zeit und Stille vor Gott, dass wir das wirklich leben können. Gerade wenn es drauf ankommt. Und dann das Zweite. Die Jünger, die Menschen, die sind eingeschlafen. In Gethsemane zeigt sich wieder mal menschliches Versagen. Dreimal bittet Jesus um Gebetsunterstützung, dreimal erlebt er Versagen. Wie oft haben die Jünger versagt? Wie oft haben du und ich in unserem Leben versagt? Und jedes Mal redet uns der Feind Gottes, der Teufel ein, du musst dich schämen. So wie du versagt hast, kannst du nicht mehr vor Jesus kommen. Und das ist eine Lüge. Das ist Quatsch. Es ist eine Lüge, die heißt, du Versager. Und wenn wir dann aufhören zu beten. Jesus hat doch gerade in die Hölle, in die Finsternis gesehen und die absolute Finsternis gespürt. Er ist allein in den dunklen Keller hinabgestiegen und hat gesagt, ja, ich mache mich auf den Weg. Und ich mache es genau für die Leute, die gerade eingeschlafen sind, die ich um eine Hilfe, um eine kleine Sache gebeten habe. Gerade für die macht er sich auf den Weg ans Kreuz. Jede Schuld, jedes Versagen hat er doch gesehen in Gethsemane. Und er geht den Weg trotzdem, weil er unser Retter ist. Und das ist die Liebe, die wir brauchen. Keine Liebe eines Freundes, nicht mal eine Liebe in der Ehe, kein beruflicher Erfolg, keine Anerkennung. Nichts wird uns so helfen wie diese Liebe von Jesus. Denn dadurch können wir dann mit Ungerechtigkeit in unserem Leben umgehen. Weil wir sehen, wie Jesus mit Ungerechtigkeit umgegangen ist. Er ist sehenden Auges freiwillig in den Abgrund gegangen. Nicht, weil er das Leben gehasst hätte, er hat es geliebt, das Leben. Aber er hat den ultimativen Kelch des Leidens getrunken, damit wir mit den kleinen Bechern des Leidens fertig werden können. Seine Liebe ist absolute Liebe. Du hast versagt, bist eingeschlafen. Jesus sage, bleib dran und bete. Denn er wird nie wieder zu dir sagen, das war's mit dir, ich bin fertig. In der dunkelsten Stunde hat er erlebt, dass seine Freunde eingeschlafen sind. Und ist den Weg für sie ans Kreuz, für dich und mich gegangen. Das ist seine Liebe. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.